ARD. Do you remember? Do you remember? 30 Jahre Beatsteaks. Der Radio 1 Podcast zum Bandjubiläum. Mit Arnim Teutoburg-Weiß und Thorsten Scholz. Zu Gast bei Marco Seifert.
Folge 6. Limbo Messiah oder der Mittelteil bei Meantime. 2004 kam mit Smack Smash der Durchbruch für die Beatsteaks, doch der Erfolg ließ nicht nach.
Jetzt haben wir ja was funktioniert. In diesem Schema und in diesem Beat und dieser Form können wir noch drei andere Lieder schreiben. Wollen wir das? Nö. Na, dann müssen wir weitersuchen, was uns noch so einfällt, was wir sozusagen wieder den Leuten zeigen können und uns zeigen können.
Der Nachfolger Limbo Messiah aus dem Jahr 2007 muss ich auch nicht verstecken. Ich sag nur, Jane became insane. Nun gehört es fast schon zur Normalität, dass die Beatsteaks im Radio, im Musikfernsehen oder auch in dem nicht wirklich mit heute vergleichbarem Internet liefen. Was Tokotronic mit dem Albumtitel zu tun haben, die Gründung der legendären Royce und Überspannung in der Band, darüber reden wir in dieser Folge. Dazu haben wir einen ganz tollen Überraschungsgast im Gepäck. Denn eigentlich gibt Dendemann derzeit trotz neuer Single keine Interviews. Doch wenn die Beatsteaks rufen, ist auch Dende sofort am Start. Wie heißt das Album, um das es jetzt geht?
Es geht um Limbo Messiah.
Und das kam raus im Jahr 2007.
Die Zeitreise. Das Jahr 2007.
Die Bundeskanzlerin im Jahr 2007 heißt Angela Merkel, die in diesem Jahr die G8-Staaten in Heiligendamm begrüßt, was viel Kritik nach sich zieht. Die Toten Hosen widmen ihr daraufhin ein Lied.
Angela Merkel gibt eine Party und wir kommen nicht rein. Angela Merkel gibt eine Party, der Tür ist sehr schick und fein.
Ex-Boxer Henry Maske gelingt im Ring gegen Virgil Hill ein beeindruckendes Comeback.
Und jetzt gilt es runterzuzählen, noch 12 Sekunden, konzentriert bleiben, die Halle steht, die Halle tobt. Und der Kampf ist aus.
Der Film Control über Joy Division-Sänger Ian Curtis mit Sam Riley und Alexandra Maria Lara kommt in die Kinos. In Berlin wird aus der WASG und der Linkspartei PDS die Partei Die Linke. Treibende Kräfte der Partei sind Oskar Lafontaine, Lothar Bieski und Gregor Gysi.
Und selbst wenn es einigen von euch leid tun sollte, muss ich euch die Wahrheit sagen. Organisatorisch vollenden wir heute die Einheit Deutschlands. Wir machen das.
Die Ärzte bringen in diesem Jahr das Album Jazz ist anders raus.
Lass die Leute reden und hör ihnen. Das haben die immer schon gemacht.
Ja, und die Beatsteaks singen von ihren eigenen Dämonen und interessieren sich einen Scheiß für den Rest der Welt.
Ich hatte euch im Blue Moon 2005 schon zu einem potenziellen neuen Album gefragt.
Ich hätte auch noch eine Frage an euch, wenn ihr sagt, in zwei Wochen Pause und dann neue Platte. Habt ihr da jetzt schon was in der Schublade oder seid ihr blank, setzt euch hin und dann mal gucken, was passiert? Oder habt ihr jetzt schon, ja, 5 Songs haben wir schon fertig, halbwegs, mal überlegen?
Ja, Bernd, erzähl doch einfach mal.
Ja, ich würde mal sagen, von Songs kann keine Rede sein. Aber irgendwie spinnt jeder so vor sich hin. Und also bei den meisten ist der Kopf gerade echt leer. Also hängt damit zusammen mit der DVD halt. Also dreiviertel Jahr lang einen Arsch aufgerissen und jetzt kleine Pause und dann sehen wir.
Ja, und dann sehen wir.
Kurzke, Props.
Smack Smash war ein Knalleralbum, neue Fans im Radio rauf und runter gelaufen, MTV-Auftritte, Awards habt ihr gewonnen, es gab große Konzerte. Da war
ja,
dann die
Erwartung. Wir haben unserer Mutter, also den Eltern, goldene Schallplatten überreicht und so. Also sind Dinge passiert, die nicht mal ansatzweise auf dem Zettel standen. Also das war wirklich alles wie ein Rausch.
Und wir haben es in der letzten Stunde schon angesprochen, dann ist natürlich die Erwartung möglicherweise bei Fans oder auch bei euch selber oder bei Plattenfirma groß an den Nachfolger. Hat das irgendwas mit euch gemacht? Also hat man mehr drüber nachgedacht?
Ja, also ich weiß, also das ist ganz lustig, Bernd zu hören, weil tatsächlich, das war der Zustand. Also wir wollten klar irgendwie dranbleiben und auch darauf reagieren. Also, keiner wird jetzt, okay, keiner hat gesagt, ich brauche jetzt erstmal ein Jahr Urlaub. So, und, sondern waren so, okay, also, see you at practice. Und dann war aber so, ja, warte mal. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ziemlich schnell einen Termin einfach klar zu machen und einfach reinzuspringen mit Moses und an neuen Liedern zu arbeiten. Die Reise war aber einfach schwer, weil wir uns nicht wiederholen wollten. Also keiner wollte Hand in Hand. Das fiel mir auf. Du stehst da so ein bisschen und musst dich jetzt entscheiden. Jetzt haben wir ja was funktioniert. In diesem Schema und in diesem Beat und dieser Form können wir noch drei andere Lieder schreiben. Oder, also erstmal, wollen wir das? Nö. Okay, na dann müssen wir weitersuchen, was uns noch so einfällt, was wir sozusagen wieder den Leuten zeigen können und uns zeigen können. Und deswegen ist das Album komplett anders, über das, was wir jetzt sprechen. Und auf die Reise sind wir zusammen gegangen, die dauerte länger, als wir dachten.
Waren wir damit in Hamburg eigentlich? Haben die Platte
ja, wir hatten, genau,
ich kann mich an gar nichts so richtig erinnern.
Also, lange Zeit im Proberaum, Moses kam immer vorbei. Der Druck war eher untereinander, weil wir vielleicht nicht ganz klar waren, wo die Reise für jeden so hingeht. Also wir waren halt diese jungen Männer plötzlich mit Erfolg und und vielleicht haben wir nicht mehr genau darüber gequatscht, was man wirklich will, sondern waren nur noch so in so einem Machen drin. Und deswegen hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber Moses hat uns dann wieder geholfen, okay, das ist eine tolle Idee, die müsst ihr zu Ende bringen, das ist eine tolle Idee, das lasst mal weg und so und so. Und dann haben wir mit ihm haben wir gesagt, wir müssen das Album wahrscheinlich nicht in Berlin aufnehmen, sondern in Hamburg, um rauszukommen aus unserem Tritt hier, weil wir sozusagen nur noch in diesem Proberaum saßen und uns ein bisschen aneinander abgearbeitet hatten. Aber ich muss auch sagen, okay, es wurde halt anstrengend. Auf der anderen Seite entstanden Lieder wie früh Demons Galore, Cut Off a Top, Jane Became Insane. Also die Lieder, die dann auch Singles wurden. Meantime natürlich. Ja klar, Meantime war einer der ersten Songs. Und das waren für mich wie so Leuchttürme, an denen habe ich mich festgehalten.
Was wollt ihr denn jetzt hören? Meantime oder Demons Galore?
Oh, lass doch mal Meantime hören, weil den spielen wir auch diesen Sommer wieder bei unseren Geburtstagskonzerten, so viel Grafik verraten. Und das war Musik, also das Bernd Handschrift, Thomas Götz, Thomas und Peter haben mir geholfen, den Text zu schreiben. Und in the meantime, you're in between time, du triffst ziemlich gut.
Ich hänge noch an dem Album. Titel, also wenn ich jetzt ein Plattenboss wäre, würde ich sagen, Limbo Messiah ist jetzt
interessant.
Der Punkt geht übrigens an Dirk von Lotso von Tokotronic. Genau,
würde ich an Dirk verweisen.
Ja, also weil das war ganz geil. Wir hatten ewig keinen Titel und der hat uns immer besucht, weil er mit Tokotronic war die Band nach uns im Studio mit Moses. Und Dirkie kam vorbei und hat uns so zugehört und hat gesehen, dass wir uns so, das ist euer, das ist nicht so, das ist das schwere Album, wa? Und hat immer so ein Grinsen und wir so, ja, wahrscheinlich, ja. Und dann wusste ich, dass wir danach immer gerne ins, wie hießen die Kneipe unten?
In der Blut waren wir.
Nee, unten, unterm Transport. Im Cake saßen wir zusammen.
Im Cake war es.
Und ich so, Mann, wie heißt denn das? Und wie heißt das? Ihr seid im Limbo. Ihr seid im Limbo, das ist eine schwere Zeit, du musst einfach annehmen und es ist nicht so schlimm, die Platte danach wird wieder besser. Und ich so, Limbo. Und dann, und er so, jetzt muss nur noch so ein geiles Wort wie so Messiah her.
Ja, der hat es einfach genäht.
Und dann bin ich wirklich zu der Band noch, ich so, ey, Limbo Messiah. Und also, ja, können wir machen. Ja, weil es gibt auch von Metallica einen Song, der heißt Lapper Messiah, auch ein sehr guter Song. Und ja, daran fühlte ich mich erinnert von der Gute.
Ich bin vorhin hellhörig geworden bei einer Sache, die ihr gesagt habt, als es dann haben wir überlegt, ja, wie soll das nächste Album werden? Auf jeden Fall nicht so, wir machen was anderes als das davor. Und auch das ist ja ein bestimmter Druck, unter dem man sich selber setzt, weil was spricht denn dagegen, wenn man ein Erfolgsrezept hat, jetzt nicht sich selber zu kopieren, aber zu sagen, in dem Stil bleiben wir erstmal.
Also, da sagst du was, weil wir sind ja auch alle große AC/DC-Fans, Oasis, die machen ja auch immer selber, aber wir sind auch große Fans der Beastie Boys. Das ist auch eine Band. Und das war eine Band, die sich auch immer neu erfunden hat und auch da Wege gegangen ist, die durchaus steiniger waren, als sie hätten sein können. Und ich glaube, da wir sowieso fünf Typen sind, dann ist das ja doch alles halbwegs gleich da. Ist ja bei uns schon so eine Basisdemokratie. Es sind einfach fünf Geschmäcker drin. Und da kommst du ja nicht umhin, dass das immer anders ist, weil da sind dann ja doch immer Ideen da, die wurden bei der, machen wir beim nächsten Mal, und dann wird die Idee da halt verwurstet und dann ist ein Lied da, was es vorher nur so noch nicht gab. Das ist, glaube ich, ganz einfach so zu erklären.
Im Making-of, das man auf der Deluxe Edition von Limbo Messiah sehen kann, wurden Peter und Bernd am Ende zum Paartherapeuten geschickt, weil sie sich immer wieder gezankt haben.
Der Film, ja, genau.
Jetzt, also diese Szene ganz konkret nicht, aber trotzdem mal nachgefragt, war das ein bisschen echt zumindest? Gab es Spannung in der Band zu der Zeit?
Echt. Ja, klar. Aber wir wollten uns da schon drüber lustig machen. Ne? Also das ist ja Jerks, bevor Jerks gab.
Wir wussten noch nicht, dass man es eigentlich anders machen könnte. Das haben wir wirklich erst 20 Jahre später mitbekommen, indem wir dann irgendwann mal alle zur Nomination gegangen sind. Aber damals war das der Umgang damit. Jeder von, der da so über, ich habe letztens das von Jürgen Vogel und dir.
Ja.
Ich musste wirklich lachen, dachte mir so, ja stimmt, da war ja was. Ja, jeder Charakter, der da überzeichnet wurde, der wohnt in jedem von uns so, wie da dargestellt wurde.
Ja. Ich möchte jetzt ja auch nicht die Stimmung hier ruinieren, aber es interessiert mich natürlich trotzdem. Also habt ihr euch angezickt? Habt ihr euch gestritten zu der Zeit?
Das haben wir zu jeder Zeit, aber jeder hatte auch, das war ja auch noch, also 2006 sind meine Großeltern alle verstorben, ich hatte eine Trennung. Also persönlich ging es mir auch nicht so gut, ich hatte Probleme mit Erfolgsbewältigung, Substanzen. das Leben geht ja immer weiter und der Proberaum ist ja nur ein Spot, weißt du, das ist ja noch was anderes da draußen rum und jeder, glaube ich, hatte, der eine war glücklich, der eine, Bernd wurde schon Vater.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind Leute gegangen und Leute sind gekommen.
Ja.
Da fing das an, dass also so, Eltern werden, dass Eltern, Thomas' Vater ist damals verstorben.
Thomas' Papa ist verstorben. Ja. Also das Leben drehte sich weiter und da saßen wir nun und hatten mit unserem Album einen Riesenerfolg und wir wollten diese Chance nutzen. Wenn du Riesenerfolg hast, so haben wir es interpretiert, fand ich alle, dann stellt sich jetzt nicht die Frage, ob wir nochmal ein Album machen können. Wir können es machen. Das hat uns ja ermöglicht, weiterzumachen.
Und ihr habt jetzt gerade von Schicksalsschlägen gesprochen, sei es, weil jemand gestorben ist oder weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Wart ihr so eine Kumpels, die darüber geredet haben oder wurde das im Studio ausgeblendet?
Pass auf, das kommt ja noch dazu. Wir sind jetzt halt an einem ganz anderen Punkt. Ich würde uns, obwohl wir viel weniger miteinander zu tun haben, sind diese Beziehungen, die ich mit jedem, also ich kann ja mal von mir sprechen, mit jedem der anderen vier, sind viel selbstverständlicher, viel inniger. Das liegt daran, dass jeder von uns, glaube ich, einfach auch viel reflektierter ist. Das passiert im Alter sowieso, dass man irgendwann so merkt, das und das ist ja alles, ach nee, warte mal, das bin ja auch Icke. Und das nimmt man natürlich mit. Und das gab es aber damals noch nicht so. Da war das alles, ach krass, dass ich in so einer Band spielen darf, dann kann ich meine Miete von bezahlen. und alles funktioniert und die Probleme wurden einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dann haben wir aber glücklicherweise das nicht so platt getreten und jetzt ist es so, sondern irgendwann wurden die Beulen so dick, wieder im Bild, dass man die dann wieder vorgeholt hat und dann konnte man mit umgehen. Aber damals war einfach machen, machen, machen und ja nicht hinterfragen und das macht ja manchmal Sinn. Ich finde auch gut zu machen, aber manchmal, wenn es halt doch eben mal nicht so, ich wusste zum Beispiel ganz lange nicht, dass es an ihm da nicht so richtig gut ging. Irgendwann hast du mit mal erzählt, auch die Einzelteilung war so, ach, da ist das passiert, da ist das. Und das hab, ja, Jahrzehnte später eigentlich dann manchmal. Was auch nicht schlimm ist, weil ist halt so, aber das war schon einfach eine Mischung aus allem, ja.
Also als die Platte fertig war, war ich raus aus dem Tal. Also ich habe tatsächlich da dann die Liebe meines Lebens gefunden. Und also das ist, ich verbinde so einen riesen Anlauf damit. Aber als das Album Limo Messiah erschien, I was a lucky boy.
Ich weiß noch, wir haben zu Demon Scalor ein Video gedreht. Das war auch so ein Quatschvideo mit Sohan. Ja. Und da war die Laune total super, wie wir da in diesem Britzer Park diesen Blödsinn gemacht haben. Obwohl das so ernst anfängt und danach wird das ja so ein Quatsch. Was soll denn dann auch wieder da ist dieser blöde Ton da drin, was wir da so finden. Da war die Laune wieder Bombe.
Wollte gerade sagen, also was ihr jetzt auch nennt mit dem Rum-Album, im Making-of ist auch noch was zu sehen. Eine Stelle, wo ihr im Studio steht und Songs einspielt. Ja. Aber es gibt zu der Stelle keinen Ton. Denn ihr wolltet wohl, soweit ich das weiß, Songs covern, zu denen ihr dann die Rechte nicht bekommen habt. Ja. Heute ist der Moment, welche Songs waren das?
Oh Mann, das weiß ich auch nicht genau. Das kann ich weiß nicht genau. Aber wenn ich an das Studio denke, also bei all dem Trouble und dem Abreiben und dem Leben, was da passiert ist.
Was waren das? Waren die Reus-Songs.
Ach, das waren die Reus-Songs.
Haben
wir dann als B-Seite gemacht.
Ja, die Reus. Du kennst, als Fan kennst du ja die Reus. Und die haben ja 6, 7 Coverversionen gehabt.
Ja.
Roy Orbison zum Beispiel und sowas. Und sowas musste die gewesen sein. Irgendwelche Classic Rock'n'Roll Sachen aus den 50er, 60ern.
Okay.
Und dann, aber die sind im Studio, war noch, also das Licht am Ende des Tunnels war unser Booker. Der kam ins Studio und erzählte so, pass auf, Limo Messiah Tour. Also wir sind im Vorverkauf, ist alles ausverkauft.
Ja.
Also bevor das Album erschien. Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, ob dass wir im Sommer 2007 mal die Wuhlheide spielen. Darüber müsst ihr mal drüber schlafen.
Und da hat man nämlich ganz andere Sorgen, als sich um unsere Egos zu kümmern.
Ja, und es war ja auch so, also 2004 wart ihr bei den MTV Awards. 2007 ging es für euch auf ein Echo. Da waren dann Schlagerstars, Popsternchen. Eigentlich ja gar nicht so eure Welt. Wie ist das denn so passiert?
Nee, überhaupt total. Möchte ich sofort revidieren. 2004 waren wir in Rom bei der Verleihung der European MTV Music Awards. Ich war im gleichen Raum mit Flo von den Sportfreunden, meinem Kumpel Arne, meinem Kumpel Bernd, Nelly, Robert Schmidt von The Cure und wie hieß sie von den Black Eyed Peas? Fergie von den Black Eyed Peas, das war genau die Nummer, wo wir hingehört haben.
Total.
Da haben wir uns richtig wohl gefühlt.
Ja, also absurde, wir waren in Absurden, ja, dann eben auch beim Echo und so, das war natürlich...
Da haben wir gespielt.
Ich war immer einer, der so, ey Mann, wir sind halt jetzt gerade die Abteilung aus der Musikwelt, die da irgendwie repräsenten muss und wir lasset uns so machen, dass es nicht peinlich wird. Wir müssen immer live spielen und lasset uns einfach tun und daran jetzt nicht zerbrechen, es geht nicht die Welt unter. Es war aber jedes Mal so, dass ich tatsächlich dann auch, nachdem wir beim Echo gespielt haben, war ich dann so, ja, das machen wir nicht nochmal.
Aber wir waren trotzdem die Geilsten.
Aber wir waren die Geilsten. Wir haben die Beatles im Schlepptau, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und haben da Jamie Came in Sinn. Also ich fand das gut, das absurde Musik und die Musik, für die wir standen, da die Fahne schwung hat, mir war das dann egal, ob da wer da noch war.
Ich freue mich da auch, wenn ich mir was angucke und da treten Blur oder Oasis, also coole Bands auf. Ich war immer froh am Ende, dass
eine coole Band war. Aber es war auch die Einsicht, wir sind nicht in UK. Wir sind hier nicht in Seattle.
Es wurde damals in einem Fritz-Interview gemunkelt, dass auf dem Echo eine gewisse Jennifer Lopez mit Totze geflirtet haben soll.
Nee, die munkelt, das war einfach so. Die hat mir zugezwinkert. Und ich glaube, die war erst kurz in mich verknallt.
Ja, also wir waren ja sweet boys.
Bushido hat sich entschuldigt bei uns und die hat mich angeflirtet. Genau, das ist alles passiert.
Und ein Riesenalarm, Tokyo Hotel, weiß ich noch. Da wusste ich so, das ist ja eine Form von Erfolg. Die haben mir richtig leid getan. Also da war ein Tokyo Hotel, ein Welterfolg gerade und die kamen auch auf diese Echo-Verleihung.
Echt?
Und ich stand da so an den Garderoben und dann wurden die da so reingeführt und die Boys, ich habe eins andere Musik gehört, aber ich kannte das ja nicht, aber ich habe den Rummel gesehen und dachte so, oha.
Am Ende ist das ja auch ein bisschen noch eine Musiksendung, deswegen hören wir jetzt noch was. Ihr habt euch einen Song ausgesucht, der nahe liegt bei diesem Album.
Ja, welcher ist es denn? Ich hab's vergessen, Marco.
Das ist Demon Scalor.
Oh,
danke, Peter, danke Thomas.
Ja,
Peter hat die Bassidee gehabt. Peter und Thomas haben im Proberaum gestanden, mit Bernd, glaube ich, sogar, war.
Ja.
Und dann haben sie das Ding genäht.
Einer der besten von uns.
Krasses Lied.
Ich finde die Band ein Fan.
Ja, auf jeden Fall.
Wir machen ja immer so ein paar Videomitschnitte davon, habt ihr vielleicht bei Social Media auch gesehen und so. Und da sieht man dann immer, dass hier jede Menge Poster hängen aus verschiedenen Konzerten, wo ihr euch dann auch immer dran erinnert. Und ja. Ihr habt dann ja 2008 nochmal eine EP aufgenommen, eure zweite nach der Wohnzimmer-EP.
Ja.
Demons Galore hieß die.
Ja.
Wie blickt ihr auf diese Platte zurück?
Das hat dann schon wieder richtig Spaß gemacht. Wir haben mit Dennemann einen Coversong gemacht. Wir A sagt, muss auf B sein. Wir haben das erste Mal, wir haben in der Zeit, das war ganz cool, haben wir gemerkt, so, oh, B-Seiten machen Bock, da gibt es neue Wege zu entdecken. Thomas hat eine total tolle Coverversion gemacht.
Bernd hat eine Coversion gemacht.
Wir haben Sabotage von den Beastie Boys zu der Zeit gecovert. Das war dann schon so, da haben wir. Da hatten wir schon wieder Rückenwind von
dir. Wie kamst du der Zusammenarbeit mit Dennemann?
Auch da.
Dennemann war Support bei uns.
Denne haben wir als Support eingeladen. Wir sind Riesenfans von 1-2 gewesen, Anfang der 2000er und sowieso von ihm. Hörst
du Dennemann? Sie sind Fan von dir?
Er ist, what? Nee.
Muss jetzt was sagen.
Jetzt, ne?
Ja.
Oh,
ja, auf jeden und bei dir?
Och Mann. Ey, so schön, deine Stimme zu hören. Ach Mann, Marco, du hast ja immer die schönen Überraschungen am Start.
Dennis ist von seiner Tour zurück. Du hast eine Tour jetzt gespielt, war? Du hast gerade Feierabend.
Ich bin noch dran.
Ah, du bist noch dran.
Aber ich bleib kurz noch bei den Beatsex. Also wie kamt ihr auf Dennemann, also auch, dass der euch supportet?
Also ich weiß, dass ich, die hab einen so ein Poster in meinem Kinderzimmer damals, in meinem Proberaum. Da stand The Clash on Broadway. Und genauso groß war drauf geschrieben Grandmaster Flash. Und ich so, ey, sowas müssen wir ummachen. Also bei uns, weil wir Musikfans sind, wir wollen mit Leuten spielen und einladen, von denen Rapper. Wir Fans sind. Und Dende war zu der Zeit, als er, ich will das Wort Vorbild ja nicht sagen, wir haben mit zusammengespielt, so sehe ich das.
War der krasseste einfach damals.
Und ist einer der tollsten Texter, Lyriker und Rapper dieses Landes.
Wie war denn für dich das fast tägliche Zusammentreffen mit den Beatsteaks?
Moment, ich schneide noch mit die Komplimente. Herrlich war das. Einfach, ja, wenn es dann mal passt, ne? Also manchmal total. Passt es einfach. Und so war es von vorne bis hinten.
Dennis ist ja bei uns im Bus mit die Fahne. Wir haben uns die Berlin Rap City DVD angeguckt und Dennis hat sich immer gefragt, hey, sag mal, ihr guckt euch diese ganze DVD beide an und du warst total...
Unironisch.
Es war, das hat uns... Und dann haben wir noch so Aufsagen gemacht. Ich weiß noch, am Zirkus Krone haben wir das Lied zusammen gespielt und so. Es war einfach... Geil.
Haben wir in Prag noch geprobt vorher.
Yes.
Mhm. Im Vorprogramm auftreten ist ja nicht immer ganz einfach. Die meisten Fans warten dann immer auf den Haupteck. Wie tolerant waren die Beatsteaks-Fans damals?
Die waren ja geimpft, wenn man das noch sagen darf heute. Weil die Beatsteaks, ja, wie ich es auch, es gibt auch tatsächlich einen ganz netten Artikel immer noch online über diesen Auftritt. Mhm. Die ja wirklich vorher auf die Bühne gehen, sehr, sehr bescheiden und ihre lieblingsaktuelle Vorband ankündigen und ihr Publikum auch bitten, gefälligst das abzufeiern und lieb zu dem zu sein.
Ja.
Das hilft schon.
Ja.
Mhm. Und dann wurde natürlich eingelöst.
Ja.
Vermutlich hast du dir dann nicht jedes Beatsex-Konzert angesehen, obwohl du teilweise dann ja auch aufgetreten bist, aber Teile ja schon. Wie hast du die Jungs denn live erlebt?
Ja, als Wand. Also die ganzen sympathischen Melodien und tollen Momente verschwinden erstmal hinter so einer Wand von Riffs und Drums. Und das ist irgendwie, das ist aber für mich als Vollzeit-Hip-Hopper ist das einfach auch das meist Faszinierende an Rockmusik. Mhm. Es ist einfach diese, was da an Energie möglich ist Weil Lautstärke haben wir alle die gleiche. Mhm. So, und aber was da einfach möglich ist von Menschen, die gleichzeitig Knöpfe drücken oder Saiten anfassen, was da übertragbar ist aufs Publikum, das ist schon krass.
Also wir waren zu der Zeit ja schon längst raus aus diesem Schubladendenken, dass jemand gesagt hat, na, entweder bin ich Rocker oder ich bin Hip-Hopper oder so. Das gab's, also es hat sich da in den Jahren, finde ich, so allmählich aufgelöst. Trotzdem für dich erstmal seltsam, vor so Rockbrettern aufzutreten?
Nö. Ich meine, mein Gott, man ist lange genug unterwegs, man hat auch die Festival-Erfahrung, wo man auch zwischen solchen Leuten ja auch noch auftritt.
Ja, und das gab es schon immer.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch zu der Zeit vom privaten Hörgenuss war ich auch irgendwo zwischen Raconteurs und French House gefangen.
Ja, und das merkt man auch. Man merkt Leuten immer an, wenn die selber die Brücke sind. Also bei Dendemann war ganz klar, selbst wenn es mit 1-2 und dann auch danach was kam, immer so als Rap, okay, das Rap oder Hip-Hop. Aber irgendwie, finde ich, hat man es immer total gefühlt, wenn jemand halt weiß, dass es sich halt um Musik handelt einfach. Und das ist einfach Mucke. Ist es geile Mucke oder nicht? Und dann ist es, finde ich, ja total wichtig, dass man dann einfach die geilen Leute müssen zusammen einfach Zeug machen. Yeah.
Genau. So einfach ist es. Also bei dir, du warst ja selber schon groß, deswegen ist das nicht ganz so gegeben, aber normalerweise nimmt man ja so einen Support-Act mit, um dem eine große Bühne zu bieten und damit der vielleicht dann auch neue Fans gewinnt. Das hast du ja nicht nötig gehabt, aber dennoch hat sich deine Fanschaft danach verändert. Hast du gemerkt, dass da so ein paar Rockfans auch kommen, die sonst zu den Beatsteaks gegangen sind?
Ja und nein, weil das immer so war. Also schon die frühesten 1-2 Live-Momente, ob total. Jetzt die Schulterklopfer vom Stage-Manager, der eigentlich nicht so aussah, als würde er das feiern, oder auch generell. Es gab immer diese Resonanz, eigentlich bin ich ja Mettler, aber das war ja ein.
Wie ist dann, das geht an euch drei, klärt das untereinander, wie kam es zu diesem gemeinsamen Song, wer A sagt, muss auch B zahlen?
Ja, wir haben rumgelungert im Transporterraum zusammen, wir hatten zu der Zeit... Denn hast du schon mit Moses, du hast den
nee,
noch
das
nicht.
War schon so okay. Initialzündung. Ihr hattet diese,
wir haben gehangen.
Cover. Ihr wolltet dieses Cover machen.
Ja, ja, wir hatten dieses.
Put your money where your mouth is.
Ja, put your money where your mouth. Genau, es gab so, wir hatten so eine Faszination für simplen Punk entdeckt und wollten mal wieder so straighten. Und ich habe aber nichts gefunden und wollte es nicht nachsingen. Genau, und dann hatten wir dieses Instrumental. Und dann war so, ey, lass doch mal Dende das vorspielen, vielleicht hat der irgendwie Bock.
Ey, pass auf, jetzt muss ich wieder mit Atomphysik. Dende, musste ich kurz. Atomphysik, das war so krass. Dende hat dann gekommen, hat dann seine Spuren eingerappt und hat immer Lücken gelassen. Wie macht denn der Rap? Dann lässt der Lücken und das ist ja relativ ein flotter Song, das heißt, da muss ja auch und dann sollten wir die Lücken füllen mit A und B oder und ich weiß, dass wir uns mega glatt an die Stelle haben, wir standen zu viert in der Booth, der Typ vorher ganz alleine ballert das Ding einfach hin, lässt da so Lücken und wir mussten A und B sagen und haben es nicht hinbekommen. Okay, das war unglaublich.
Ja, wie macht man das, diese Lücken lassen?
Er ist auf jeden Fall ein Perfektionist in Sachen, also der, also so habe ich ihn mal wahrgenommen. Also Dende war auf jeden Fall auch so, der hat den ganz klaren Blick, wie er das, was jetzt hier gezeichnet wird. Aber weil ja, das ist das Handwerk, lyrisch.
Erklär es uns nochmal.
Auf dem Papier sieht das halt anders aus. Und dann lässt man, es ist ja auch immer.
Siehst du, er weiß es selber nicht, er kann es einfach.
Man sieht ja die Textblätter nicht, aber natürlich die Sachen. Die ausgelassen werden, die sind natürlich, da ist ja ein ganz anderer Duktus auf dem Papier. Und dann beim Ablesen weiß man dann, wo man die Schnauze zu halten hat.
Ja, ist mega.
Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du denn jetzt euren gemeinsamen Song ansagen? Yes! Das wäre am schönsten.
Wie heißt nochmal die Originalband? Irgendwas mit M.
Ich weiß es auch nicht.
Jetzt erwischt mich auch kalt.
Ja, das wird ja gleich noch, das reiche mal nach.
Reiche mal nach.
Ende. Also, liebe Hörer, ihr hört jetzt die Coverversion von Put Your Money Where Your Mouth Is. Wer A sagt, muss auch B zahlen. Von den Beatsteaks featuring meine Wenigkeit, Dendemann. Viel Spaß.
Du kennst kein Gut und Böse, du kennst kein Arm und Reich. Vor dir sind alle, die dir was zu geben.
Finch bitte mal zuhören, wenn wir es hier machen. Achso, Mikrofon sind schon offen. Alles klar.
Double True Words.
Ja, okay.
Jetzt wart ihr selber, also ich meine, das verstehe ich ja immer gar nicht. Jetzt haben wir gerade diskutiert, sind da auch Bläser bei?
Ja, ich hab wusstet nicht mehr.
Anim, ja, Seedhorns.
Anim ist bei soweit viel besser, den kann ich immer, egal, wart auch bei anderen Musiken. Bei uns geht's, aber den hatte ich hab den auch ewig nicht mehr gehört, denn der rasiert ja hier komplett. Ja, Mann. Alter Schwede, und man hört auch an den A's und B's von uns, dass wir nicht safe sind. Krass, ja, Bläser. Da sind die Seed-Bläser dazugekommen, stimmt.
Dieses ganze Studio hängt voll mit Tourplakaten. 2008 kam euer erstes Live-Album raus mit Songs von der Limbo Messiah Tour und einer DVD mit dem Abschlusskonzert aus der Wuhlheide am 7. Juli 2007 vor 17.000 Zuschauern. Euer größtes bis dahin. Wie erinnert ihr euch an diese Tour?
Kompletter Rausch. Größer denn je. Gott sei Dank hatte ich die anderen vier, weil Alena... Ich hab mir immer gedacht, Mensch, ey Gott, also jetzt kein Wunder, dass Solo-Artists crazy werden, wenn der Erfolg kommt. Und wenn da nur noch Leute sind, die mit dir Geld verdienen, dann wird's dann, da saß immer Peter, hat gesagt so, alle Dude, komm mal runter. Ey, nee, da musst du halt drin gehen. Oder Thomas, ich hatte, ich war so glücklich, dass ich mit meinen Freunden da im Tourbus saß.
Aber du sagst ja was Spannendes, ich viel kleiner natürlich, aber ich hatte einmal dieses Gefühl, wo ich dachte, okay, deswegen könnte ich, glaube ich, nie ein Rockstar sein, also abgesehen vom fehlenden Talent. Ich habe mal irgendwann zusammen mit dem Kollegen Tom Böttcher Herbert Grönemeyer im Olympiastadion angesagt, vor 60.000 Zuschauern. Dann geht man diese Treppe da hoch, also sind ja noch 20 Stufen, und da ist mir tatsächlich für einen Moment die Luft weggeblieben, weil ich echt so, so, und dann war es aber das Größte ever, und als ich von der Bühne ging, dachte ich, okay, ich werde nie wieder schlafen können. Hatte dann aber noch den Vorteil, dass ich noch ein 3 Stunden Grönemeyer-Konzert hatte und dann nach Hause fahren und so. Also sowas. Und dann dachte ich, das war ja auch ein Stellvertreter-Applaus. Aber wenn die meine Songs singen würden und mich feiern würden, ich glaube, ich würde nicht mehr runterkommen.
Genau. Hattet ihr dieses Gefühl? Ja, das ist aber genau davon, das ist sozusagen die Falle. Jetzt, die haben meine und sie singen meine und so. Wenn ich mich an die Zeit erinnere, sehe ich rauschende Feste, eine tobende Hallen und gleichzeitig uns aber immer danach dann frühs um 3 vom Tourbus sehen, ganz viele Zigaretten rauchen, Bier trinken, so.
Aber nur wir.
Wir, ja. Also wir fünf mit unserer Crew, mit unserer Löwenfamilie dit auswertend. Und zwar nicht nur, Alter, sind wir nicht die Geilsten, dit fiel eigentlich ja nicht.
Aber sondern, dieses Runterkommen finde ich
was so können wir besser machen? Okay. Was ist irgendwie strange, wenn wir sowas machen? Und wir waren mit der Auswertung dessen beschäftigt und dit hat uns das Leben gerettet.
Manöverkritik heißt das bei uns. Haben wir jetzt glücklicherweise ein bisschen nach hinten verlagert. Meistens zu der Zeit haben wir auch noch direkt nach dem Konzert angefangen, uns anzuschreien. Weil ganz oft war, dass Leute, die da auch mitbekommen haben, wenn es dann Disput gab, was ist denn los bei euch? Das war doch das beste Konzert, was ich jemals besucht habe. Und trotzdem gab es. Ja,
die Nerven lagen blank dann.
Und das hat man jetzt gelernt, da wurde jetzt ein bisschen Zeit gelassen, aber es gibt immer mehr Sachen zu besprechen. Lass doch morgen lieber so machen und so.
Aber was ihr sagt, ist jetzt die Vernunftebene, aber dieses, man ist doch so rappelvoll mit Adrenalin, geht da von der Bühne und dann kann man ja nicht, wie man dann immer klassisch Rockstar-mäßig sagt, ins Hotelzimmer gehen und sofort einschlafen. Nee,
das geht doch nicht, deswegen stehen wir um 3 noch vorm Bus und quatschen. Aber erstmal ist es, glaube ich,
Marihuana.
Wichtig. Erstmal, ja, Substanzen, aber nicht so doll. Der Hauptgrund ist, dass wir zu 15 und live sogar mit Tom, unserem Soundmann, zu 6. Und da wirst du ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Total.
Und du kannst doch nicht dich da so durchmogeln. Also wenn es Konzerte gab, die mögen ja total geil gewesen sein. Ich weiß trotzdem, dass ich den Mittelteil bei Meantime wieder verkackt habe. Dann muss mir das keiner sagen, dann weiß ich's. Wenn ich aber rumlaufen würde und sagen würde, ey, war ja alles voll geil, sagt auf alle Fälle irgendjemand, ja, aber den Mittelteil bei Meantime, den hast du verkackt. So eine Sachen waren auch dazu. Und bei mir war noch dazu, dass meine Tochter wurde geboren in dem Jahr. Das heißt, ich bin dann immer, weiß ich noch, weil du meinst, wie groß, ich hab mich eine S-Klasse von Rostock nach Hause gefahren. Damit ich da irgendwie da von so einem Fahrrad. Das war Big Time, aber trotzdem bist du dann zu Hause, musst Windeln wechseln und den Pastinakenbrei machen und da denkst du nicht drüber nach, ob du da jetzt gerade im Rock'n'Roll.
Trotzdem, eben, und das fällt mir jetzt ein, einer aus eurer Bände, keiner von euch beiden, aber ich sage jetzt auch nicht, wer es war, der hat mir mal gesagt, dass nach der Tour es schon komisch ist, wenn man zu Hause sitzt und den Müll runterbringen muss und überlegt, was man jetzt abends zum Essen macht.
Das hätte jeder sein können, total
richtig. Ja. Du lebst in nicht die echte Welt. Du bist ja, abends gibt es super viel Lob. immer ab 8 Uhr.
Zu Hause wenig.
So, und Abwasch interessiert dich ja nicht. Und du kannst so rumdenken und dich nur auf diese 20 Uhr Abend freuen. Alter, das ist ja nicht die echte Welt. Ja, genau. Und deswegen ist, wenn man nach Hause kommt, die echte Welt ist.
Aber stimmt, an dem sagt was, das habe ich so. Das ist ja wirklich diese 20 Uhr oder 21 Uhr geht's los. Das alle dreht sich ja um diese 3 Stunden. Und auch wenn immer nur von Koks und Nutten gesprochen wird und diese ganze am Ende unwichtigere Scheiße, es dreht sich. Und alles andere wird ja einfach für einen erledigt. Ja. Das heißt, das ist dann auch so eine Gewohnheitssache. Wenn dir die ganze Zeit jemand das Trinken hinstellt, dann vergisst es halt kurz. Nee, man vergisst ja nicht, man ist ja auch schnell wieder drin. Aber das ist einfach, geht ja nur um den einen Augenblick, während dann so ein Tag zu Hause natürlich, da geht es ja darum, die ganze Zeit zu funktionieren.
Ich musste an den ehemaligen Fußballtorwart Tim Wiese denken, dessen Freundin mal in einem Interview erzählt hat, dass sie in Urlaub gefahren sind und mit dem Taxi am Flughafen ankam und der Taxifahrer hat das Gepäck ausgeladen und der Tim ist dann einfach zum Flughafen gegangen und seine Freundin hat gesagt, du, das Gepäck, was ist damit? Weil die das nur so kennen, dass es gebracht wird. Also diesen Realitätsschock kennt ihr dann auch.
Tim Wiese ist mein Vorbild. Ja, genau so.
Besser nicht mehr. Die Wuhlheide ist mittlerweile, kann man sagen, sowas wie eure Heimarena. Wie war es damals, das erste Mal als Headliner in der Wuhlheide zu spielen?
Da musst du, also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber nicht,
ich weiß noch, dass ich mich mit Robi, unserem damaligen Tourmanager, einen Tag vorher hingesetzt habe und wir so, pass auf, morgen, das wird ein Riesendruck. Alle sind auf 180. Also wieder so diese Szene vor dem Bus, nachts um 3, einen Tag vorher vor der Wuhlheide. Wir müssen ganz ruhig bleiben, pass auf, lass die Emotionen zu Hause atmen, denk dran so. Und wir haben den Soundcheck in der Wuhlheide, stehen in dieser Riesending da, weil wir alle nicht glauben können. Und Robi kommt mit einer dusseligen Frage zu mir, die ich dusselig finde, und wir fangen an, uns anzuschreien. Während des Soundchecks. Also die zwei, die sich einen Tag vorher so, ey, das passiert uns nicht, wa? So, das war die Zeit. Also, Mann, das war halt einfach so ein Ritt. Ich weiß, dass wir nach der Wuhlheide, also denn eine Vorband, das hat geregnet, war der 7.7.2007. Und wir saßen danach in der Garderobe und hatten uns gefragt, war das jetzt gut oder schlecht? Für uns war das alles ein Riesenrausch.
Ja.
Weil das, Torsti wurde aus der Stadthalle Rostock abgeholt, da sie in 8000 Leute drin, ja. Ist auch schon insane, aber 20.000 ist nochmal anders oder 18 oder was das da ist. Und und dann saßen wir halt da und dann weiß ich, dass Tom, unser Soundmann, zu uns kam und meinte, das war richtig gut. Ihr habt das richtig gut gemacht.
Ja.
Und wenn ihr jetzt bedenkt, dass ihr das gerade das erste Mal gemacht habt und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Also niemand dachte, dass wir da wieder spielen, verstehst du? Das ist halt, deswegen haben wir es auch dokumentiert. Wir haben das aufgenommen, haben selber Geld in die Hand genommen. Peter Domsch, hier, Kamerateam, nimm das auf, passiert nie wieder die Scheiße. Und also wir waren glücklich, das zu haben. Und dann war das schon wieder raus aus dem Kopf. Und tatsächlich weiß ich noch, dass es dann... wir sind nicht so 3-4 Monate später kam der erste Schnitt von diesem Abend in den Tourbus. Wir waren schon wieder irgendwo und wir haben uns das angeguckt und alle waren so. Also wir haben auf Play drücken, alle waren so, ach, weil wir ja nicht so, wir wussten nicht, war das jetzt wieder. Und wir waren total geflasht. Also ich weiß noch, selbst Thomas war so, alter Schwede, was ist denn
ja
da
auch
los?
Wie die Sau.
Und also diesen Flash von der Wuhlheide haben wir dann 3 Monate später nochmal genießen können. Und dann, deswegen haben wir uns entschlossen, auch dieses Live-Album rauszubringen und diese DVD zu
veröffentlichen. Ja, da sagt ihr was mit dem Live-Album. Also 2004 hat euch die Visions nach einer Live-Platte gefragt. Die Antwort von Thorsten überrascht aus heutiger Sicht ein bisschen. Er sagte, also die Frage war, wie steht's mit einer Live-Platte? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Eure Qualitäten auf der Bühne sind ja kein Geheimnis. Und ein gewisser Scholz sagt dann, ja, aber das bringt nichts. Wir hören uns ja auf Tour immer die Sachen vom Vortag an. Und wenn man die Bilder dazu nicht sieht, würde der Schwindel ganz schnell auffliegen. Es ist echt schwer, da mal einen Song zu finden, wo alle richtig spielen. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Und um noch was zu ergänzen, Arnim sagte im Blue Moon mir 2005 dazu irgendwie was Ähnliches.
Ertragt ihr es eigentlich, euch selber zu hören oder ist das schwierig?
Ich finde es immer besser mit Bild. Live-Aufnahmen, ich kenne ja das Bild dazu und das ist wirklich gut geworden und von daher
immer noch im Stimmbruch.
Ist das im Kopf so abgespeichert. Nur bei Tonaufnahmen, Live-Aufnahmen bin ich immer so ein bisschen so, da hättest du besser singen können oder so. Aber ist schon okay.
Wir haben beide das Gleiche gesagt. Pass auf, aber der gleiche
Topf, als
der damals
gesagt hat. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt ein Live-Album machen. Und das hat abgefahren.
Ist lustig, weil wir haben die letztens wieder neu aufgelegt, weil die war alle. Und wir haben die als Platte wieder bei uns im Shop. Und ich sollte mir die Pressung, da gibt es immer so die Mutter, das Master, sollte ich mir anhören. Und ich dachte mir zu Hause, jetzt sind ja 2 Alben oder echt viel durch.
Musst du abnehmen.
Und hab dann aber durchgehört und hab mich totgelacht, weil das wirklich, und das ist auch damals bei der 27er Wuhlein-Show, ey, wir sind ja auf 185, der Typ, der schreit diese Venues da an, das ist so geil. Und ich hatte so einen Spaß, weil das ist jetzt manchmal ein bisschen feingliedriger und wir spielen Songs besser, aber das hatte auch was, weil wir haben damals einfach alles richtig kaputt gemacht. Wir waren schon einfach die krasseste Band, die ganzen Metal, wir waren ja auch mal auf dem Wolves Full Force und haben uns da Malevolent Creation angeguckt. Nee, ich stand da und dachte mir so, nee, also wenn Götz richtig rindremmelt, spielen wir Jane und dann können eher dann aussehen.
Wir sind da.
Ich dachte mir so, nee, das ist gut, also gut, dass wir das gemacht haben und nicht auf Arnim und mich gehört haben, weil das ist ein Hammeralbum und macht sau viel Spaß.
Also das heißt aber, ihr könnt euch heute, wenn ihr was live gemacht habt, könnt ihr euch das ohne große Schmerzen anhören. Um die gleiche Frage einfach
fragen. Freiwillig würde ich es jetzt nicht machen.
Freiwillig wird das keiner von uns machen, aber das war halt...
Aber wenn wir es dann machen, dann hören wir auch dann...
Dann hören wir es an. Also Moses hattet ihr mischt auch, ne? Also das war auch, also Kanon auf Spatzen.
Ausgesucht und muss
jetzt. Genau. Also wir haben, genau, das war echt.
Das Ding ist ja, wir proben ja gerade wieder viel für diese Geburtstagskonzerte und da sind ja so 60, 70 Songs auf der Uhr.
Was deutlich mehr ist als sonst.
Ja, was deutlich mehr ist. Und deswegen kommen auch wieder Sachen raus, EGO und so. Und dann sitzen wir manchmal im Proberaum und dann sieht das Bild an ihm, hat sein Mikro in der Hand, hält sein Telefon so ran, dass man da so mithören kann. Und dann hören wir das so und dann klingt das wie, dann sind immer alle so, ah, okay, das mache ich. Und dann aber danach sagt mindestens immer einer, boah, klingt schon geil. Und dann mach mal den nächsten an. Und dann haben wir manchmal auch, also dann mit mir auch zu Hause, dass ich manchmal rinhöre und denke, oh, ich lass jetzt mal laufen. Ist ja geil, dass ich da kriege auch kleine Gänsehaut. Ist ja geil, dass ich bei der Band spiele.
Und wenn ich euch gerade schwärmen hören habe von der Wuhlheide, dann stellen natürlich jetzt bestimmte Fans wahrscheinlich die Frage, warum dann diesmal zum Jubiläum am 13. und 14. Juni 2025
in der Ist doch klar. Also erstmal, das ist deswegen klar, weil wir was Besonderes machen. Wir spielen ja am ersten Abend vom Debütalbum bis Smack Smash, unsere Lieblings Songs und am zweiten Abend von Limbo Messiah bis zum Please-Album. Und das ist schon sehr speziell, was wir da vorhaben. Das hat so auch noch keiner gemacht. So. Und das mache ich jetzt nicht, oder das wollten wir nicht vor 20.000 Leuten zweimal machen. Das ist auch zu viel, weil wir waren ja in der Wuhlheide jetzt zuhauf und wir wollten das ein bisschen kleiner halten. Genau, und deswegen wollten wir an einen Ort zurückkehren, der uns sehr viel Spaß gemacht hat. Die Marc-Schmeling-Halle ist ein Top-Venue und das wären zwei unglaublich tolle Konzerte. Ich reiß die Fresse jetzt schon auf, weil ich kann es nur empfehlen.
Und jetzt haben wir ein bisschen wenig Musik gespielt, aber zwei Songs schaffen wir noch. Jetzt hören wir noch EGO, warum den?
Bomben-Song. Und weil Thorsten das erste Mal am Mic zu hören ist, hört auf den Refrain, wenn die tiefe Stimme kommt.
Ich singe den
Refrain. Jetzt Scholzi, Baby.
Time. high as a night on top of the world. World, world, world.
Liebe Grüße an Betzel Lauber,
Sonntag,
der sich aufs Klavier gelegt hat bei dem Lied.
Hast du damit gefremdelt, dass du da im Refrain singen sollst?
Mein Freund Adem heute beweist, der schuld daran ist, dass ich hier stehe, weil er mich so gesagt hat, mach du das doch hier, spiel doch mal ins Bass. Hat damals zu mir gesagt, der muss Tossi machen. Und dann bin ich ins Studio, war bei den Gesangssessions oft nicht dabei oder bin ich eigentlich nie dabei gewesen, sondern immer Thomas, Peter und du haben das gemacht. Wir kamen danach immer und haben gehört und abgefeiert oder gesagt, da und da. Und da durfte ich das erste Mal, musste ich auch ans Mic steppen. Da hatte ich dann noch einen Termin richtig beim Produzenten und bin dann drin und ja, machst du, und dann musste ich halt gemacht. Ja, kam mir natürlich komisch vor, aber ich finde es ja irgendwie ist ja lustig.
Als ich Praktikum beim Radio gemacht habe, war ich ganz stolz, als ich das erste Mal dann mit meiner Stimme im Radio zu hören war. War das da auch so, dass du dann Leuten gesagt hast, neues Album hört mal oder so?
Ja, und ich habe aber gleichzeitig gesagt, dass ich habe es natürlich gleich wieder klein geredet, weil ich nicht ganz sauber bin. Aber ich war natürlich irre stolz, total.
Mhm. Ja.
War auch nie eine Single geworden übrigens, stört mich immer noch ein bisschen.
Ja, aber eins der, also wird, wenn wir über das Album reden und wir die Setlist, also wir haben ja so ein bisschen auf Social Media gefragt, aus welchen Songs sich diese Setlisten ergeben sollen und EGO, Hail to the Freaks, also da sind viele Lieder drauf, die so, die bedeuten vielen Leuten, die Beatsteaks lieben, sehr viel.
Tja, man merkt, dass 2007 halt auch schon ein bisschen her ist, sodass Arnim und Totze doch mal die eine oder andere Erinnerungslücke hatten. Put Your Money Where Your Mouth Is, der Originalsong zum Beatsteaks-Cover featuring Dendemann, ist im Original übrigens von The Partisans. Thorsten wollte es ja noch nachreichen. Vielleicht sind die Gedächtnislücken aus dem Jahr 2011 ja kleiner, denn in der nächsten Folge geht es nicht nur um das Album Boombox, sondern um die Beatsteaks in Los Angeles, die Kunst des Setlist-Schreibens und Peter Fox ist auch dabei. Do You Remember 30 Jahre Beatsteaks ist ein Radio 1 Podcast mit mir, Marco Seifert. Redaktion Cedric Frieden und Laura Clemens. Technische Produktion Lars Merlin Dietrich. Vielen Dank auch an Lena Roloff, Gabi Beck und Frank Menzel. Alle 10 Folgen jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Falls euch Musikpodcasts gefallen, hier noch ein Tipp für euch. Dr. Pops Tonstudio. Was macht man mit einem Doktortitel in Popmusik? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische.